Na, das ist doch schön, wenn die Kinder vor Freude rufen, dass es in den Sonntagskindergottesdienst geht. Wunderbar, dass ihr auch Gottes Segen erlebt. Das wünschen wir euch. Das ist toll, dass wir in aller Freiheit auf Gottes Wort hören dürfen. Das ist wunderbar, dass wir uns ausrüsten lassen dürfen für den Alltag. Denn darum geht es ja am Sonntag, dass wir uns zurüsten lassen, dass wir gestärkt werden und dass wir dann mit neuer Kraft auch dahin gehen können, wohin uns der Herr gestellt hat. Und das fällt ja jetzt manchen von uns vielleicht auch zunehmend schwer, weil die Dinge, die wir erleben, weil die Situation in dieser Zeit und in dieser Welt vielleicht auch an unseren Nerven nagt. Und da ist heute Morgen unser Thema: kein Grund zur Resignation. Wir stehen unter Gott. Und unser himmlischer Vater, er möchte sein Licht noch in die unheimlichste Finsternis dieser Welt hineinleuchten lassen. Auch heute Morgen in unsere Herzen. Ich möchte kurz beten: Herr, jetzt schenk uns doch, dass du selbst als der lebendige Gott uns dein Wort neu auftust. Und lass das Licht deines Evangeliums auch in unsere persönliche, notvolle Situation und Sorgenwelt hineinfallen. Vertreibe du aus unserem Herzen die Finsternis. Lass es Licht werden und öffne unsere Augen für die herrliche Wahrheit deiner Zusagen und Verheißungen. Amen. Ihr Lieben, die Bibel ist ein realistisches Buch. Die Bibel beschreibt uns die Welt, wie sie ist. Und für mich waren die letzten Monate eigentlich auch eine Verständnishilfe, manches in der Bibel jetzt auch besser zu verstehen, was ich mir vorher gar nicht so vorstellen konnte. Da sagt die Bibel zum Beispiel, dass die Menschen dieser Welt vergehen in Furcht vor den Dingen, die da kommen werden. Konnte ich mir ja gar nicht vorstellen. Aber jetzt erleben wir das, wie eine ganze Welt getrieben ist von Angst. Angst in Erwartung der Dinge, die da kommen werden. Aber, und das ist das Erstaunliche, und darauf weist die Bibel uns hin, vor einer Sache hat überhaupt niemand Angst. Das ist der lebendige Gott. Mich, den lebendigen Gott, fürchten sie nicht. Und die Bibel sagt, es ist gerade verkehrt. Das müsste gerade andersrum sein. Die Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit. Die Bibel sagt, wer Gott fürchtet, und wir verstehen das jetzt richtig, es geht nicht darum, dass wir Angst haben vor unserem himmlischen Vater. Das ist Unsinn. Aber Gottesfurcht meint ja nicht, dass wir in Angst und Schrecken erzittern vor Gott, sondern dass wir Gott in Ehrfurcht begegnen. Weil wir wissen, dieser Gott ist der ewige Gott, der alles erschaffen hat, der alles erhält und der alles vollenden wird. Und dieser lebendige Gott sagt: Ich wundere mich, die Welt hat vor allem möglichen Angst, aber mich fürchten sie nicht. Und dann sagt die Bibel, was das Problem ist. Warum ist das so? Warum hat die Welt das auf den Kopf gestellt? Warum haben sie keine Angst vor Gott, aber fürchten alle Dinge dieser Zeit? Und dann sagt die Bibel, das Problem ist unsere Sünde. Es gibt einen Virus, der unendlich viel schlimmer ist als Corona und alle Pandemien dieser Welt zusammen. Und dieser Virus ist die Sünde, der die Herzen der Menschen ergriffen hat und sich fortpflanzt und fortpflanzt und fortpflanzt. Und die Bibel warnt vor der alles zerstörenden, tödlichen Macht dieses Virus. Die Sünde, sagt die Bibel, die Sünde bringt den Tod. Aber nun ist es mit der Sünde anders als mit den Krankheiten dieser Welt und auch anders als mit Corona. Für diese Sünde gibt es ein Serum und dieses Serum ist 100%ig wirksam. Und dieses Serum ist das Blut Jesu Christi. Wir haben das Brot gebrochen, wir haben das Mahl gefeiert. Jesus ist der Heiland, Jesus ist der Retter, Jesus ist der Herr. Und an dieser Hoffnung wollen wir doch miteinander festhalten, egal wie es in unserer Zeit und Welt aussehen mag. Ich habe uns einen ganz bekannten Predigttext mitgebracht aus dem Matthäusevangelium. Und ich möchte uns dort einige Verse vorlesen. Matthäus Evangelium Kapitel 5, die Verse 13 folgende. Und da sagt der Herr: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was für eine gewaltige Zusage. Und da dürfen wir jetzt Jesus in unserem eigenen Herzen bitten: Herr, lass das jetzt wahr werden. Rede du doch bitte heute Morgen so deutlich mit mir, dass ich das verstehe, was meine Berufung ist in dieser schwierigen Zeit, dass ich Licht der Hoffnung weitergeben darf, dass ich Salz sein darf in einer Zeit voller Korruption und Fäulnis. Ein paar Gedanken zu unserem Predigttext. Der erste Gedanke, das ist ja auch das Thema heute Morgen: kein Grund zur Resignation. Ja, wir leben in einer Welt, die gerade eine Welt voller Angst ist. Aber, und das ist jetzt wichtig, dass wir das verstehen und dass wir das auch verstehen, was hier gerade in der Welt vorgeht. Die Bibel macht eins klar: Angst kommt nicht von Gott. Angst ist eine ganz starke Emotion. Man sagt, Angst lähmt. Man sagt, Angst schnürt uns den Hals zu, nimmt uns die Luft. Angst bedrängt uns, klemmt uns ein. Das nimmt uns irgendwie den Freiraum, den wir brauchen. Und Gott sagt, diese Angst in der Welt kommt nicht von mir. Das ist ganz klar. Bei allem Schweren, durch das wir gehen, bei allem Schweren, das wir auch selber erleben, auch die Dinge, die uns selber vielleicht ängstigen und Sorgen machen, das müssen wir wissen, das kommt nicht von Gott. Und darum haben wir Christen Hoffnung und darum können wir Christen auch sagen, für uns besteht kein Grund zur Resignation, denn von Gott kommt jetzt genau das Gegenteil zur Angst. Von Gott kommt die Kraft, Angst in dieser Welt zu überwinden. Das sagt ja Jesus. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Fakt, so ist das. Das wissen wir, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist eine Welt, die uns viele, viele Probleme bereitet. In der Welt habt ihr Angst, aber dann sagt Jesus, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Unser Blick geht weit über das hinaus, was uns umgibt. Unser Blick geht auf den Überwinder, auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender. Deswegen war das jetzt so hilfreich, dass wir diese Worte aus dem Hiob nochmal gehört haben. Der das alles geordnet hat, da bleibt einem ja die Spucke weg. Das ist mir jetzt heute Morgen gerade nochmal so deutlich geworden. Das Wetter, der Hagel, die Blitze, alles. Und mein kleines Leben auch. Bei Gott ist die Kraft, Angst zu überwinden. Als Gemeinde Jesu, als einzelne Gläubige stehen wir letztlich nicht unter den Mächten dieser Welt, nicht unter diesen Dingen, die die Regierungen beschließen, letztlich auch, aber letztlich doch nicht, sondern wir stehen unter Gott. Das singen wir ja auch. In allen Stürmen, in aller Not wird dich beschirmen der treue Gott. Wenn alles bricht, er verlässt uns nicht. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Auch wenn die Not gerade um uns her mit Händen zu greifen ist, sie ist nicht größer als Jesus. Also nochmal, es gibt keinen Grund zur Resignation. Von Gott kommt die Kraft, die Angst und Sorgen in unserem Leben zu überwinden. Wir stehen sogar unter einer Verheißung. Jetzt sollen wir nicht nur selber aus den Sorgen und Ängsten herausgerissen werden, sondern wir dürfen solche sein, die Hoffnung und Licht und Zuversicht verbreiten. Wir stehen unter der Verheißung, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Jetzt kann natürlich irgendjemand hier sitzen und sagen, ja gut, tolle Verheißung, aber wie kann denn diese Verheißung mich jetzt davor bewahren, dass ich nicht doch resigniere? Das kann ja sein, dass man heute Morgen auch hier in der Versammlung sitzt und sagt also, ich habe eigentlich kaum noch Mut, ich habe eigentlich kaum noch Zuversicht, ich stehe eigentlich kurz davor oder bin schon dabei zu resignieren. Was soll mir jetzt so eine Verheißung helfen? Ihr Lieben, ich finde diese Verheißung, dieses Bild von dem Salz, vom Licht so tröstlich, weil mir das etwas sagt. Dieses Bild sagt mir, mein Leben ist nicht vergeblich. So sicher, wie Salz seine Wirkung entfaltet. Kauft euch doch mal Pommes, wo kein Salz dran ist. Das mag man gar nicht essen. Aber wenn man dann so ein bisschen Salz drüber tut, dann schmeckt das. So sicher, wie Salz seine Wirkung entfaltet. Ihr wart auch schon mal irgendwo eingeladen, wo man eine leckere Suppe hatte, aber dann dachte, habt ihr ein bisschen Salz und dann schmeckt es auf einmal. So sicher, wie Salz seine Wirkung entfaltet, sagt Jesus, so sicher wird unser Leben als Christ Wirkung haben. Wer in einen Keller geht und hat auch nur ein Streichholz angezündet, der sieht etwas. So sicher, wie Licht Wirkung entfaltet, sagt Jesus, so sicher wird unser Leben als Christ nicht vergeblich sein. Auch wenn wir denken, was wollen wir schon ausrichten, wir kleine Gemeinde, da sagt Jesus nein, sondern euer Leben ist bedeutungsvoll. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Was für eine Zusage. Und das sagt Jesus über uns. Kein Grund zur Resignation. Aber es gibt noch mehr in diesem Text zu entdecken. Es kommen hier auch all unsere Sorgen und Fragen zur Sprache. Versteht ihr? Indem Jesus hier sagt, wer wir sind und was wir sind, sagt er gleichzeitig, was die Welt nicht ist. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz, ihr seid das Licht, dann sagt Jesus im Umkehrschluss, genau das ist die Welt nicht. Was ist die Welt? Diese Welt ist finster. Diese Welt ist korrupt. Jesus sagt, da ist ein ganz großer Kontrast zwischen der Gemeinde, meinem Volk und dieser Welt. Da ist ein ganz großer Kontrast. Das hat Jesus im Blick. Jesus weiß darum, wie diese Welt aussieht. Jesus weiß um die Schwierigkeiten. Jesus weiß um die Sünde. Jesus weiß um die Korruption. Jesus weiß um die Finsternis. Und wenn wir jetzt vielleicht manchmal denken, das haben wir gar nicht kommen sehen, wie kann das alles sein? Dann würde Jesus sagen, ich habe das kommen sehen. Ich weiß, wie diese Welt aussieht. Diese Erde, diese Welt ist eine finstere, eine korrupte Welt. Aber dann sagt Jesus, wundert euch nicht. Das ist noch nicht das Ende. Das sind die Wehen. Wundert euch nicht, sagt Jesus. Das habe ich alles im Blick. Aber durch diese Schwierigkeiten hindurch komme ich mit meinem Heilsplan zum Ziel. Natürlich gibt es Kämpfe, natürlich gibt es Nöte, aber am Ende der Geschichte wartet der Herr auf uns, seine Braut, mit einem riesigen Hochzeitsmahl. Wir gehen auf eine großartige Zukunft zu. Und das dürfen wir uns als Christen, als Gemeinde nicht verstellen lassen. Ich habe in so vielen Jahren meines Lebens das gar nicht so im Blick gehabt. Ich habe immer gedacht, das klingt ja fast so wie eine Vertröstung aufs Jenseits. Das ist es nicht. Das ist der Trost, der unser Leben trägt. Wir haben einen Herrn, der trägt im Leben und im Sterben. Wir haben eine Hoffnung, die geht weit über diese Welt hinaus. Wir gehören zu Jesus. Am Ende der Geschichte, und das ist wichtig, dass wir uns das auch in einer Zeit der Pandemie immer wieder vor Augen stellen, am Ende warten keine Massengräber auf uns, am Ende wartet der Herr. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ein zweiter Gedanke, kein Grund zur Resignation. Wir stehen unter einer Verheißung. Unser Leben ist nicht vergeblich. Als Gemeinde, als Christ entfalten wir Kraft. Wir sind Salz, wir sind Licht der Welt, der Erde. Ein zweiter Gedanke, das große Ganze. Wir müssen immer wieder auch das große Ganze in den Blick nehmen. Und da ist ja gut, dass ihr eine Gemeinde seid, die in der Schrift gegründet ist, dass wir verstehen, was passiert hier eigentlich zwischen diesen beiden Buchdeckeln? Was passiert denn zwischen dem Schöpfungsbericht und dem wiederkommenden Herrn in der Offenbarung? Und wenn wir dann das Ganze der Bibel uns anschauen, dann verstehen wir, dass die Bibel durchzogen ist von einem Konflikt zwischen den großen Zusagen und Verheißungen des Herrn und dem Feind, der auf Schritt und Tritt dagegen vorgeht. Das ist mir in den letzten Monaten selbst noch mal ganz deutlich geworden. Wir sehen uns ja alle danach, dass es endlich wieder normal wird. Ich auch. Aber ich wünsche mir zweierlei. Ich wünsche mir, dass es wirklich endlich wieder normal wird. Ich wünsche mir aber auch, dass ich das im Blick behalte, dass diese Welt überhaupt nie normal war und ist. Wisst ihr, diese Erschütterung der letzten Monate hat mir geholfen zu verstehen, dass ich selber vieles in dieser Zeit und Welt ganz falsch eingeschätzt habe. Dass ich mich doch auch eingerichtet habe und dass ich mich doch auch wohlgefühlt habe. Und ich habe gedacht, da draußen in den Ländern, wo Christen verfolgt werden, da sind die Probleme, Gott sei Dank, leben wir in Deutschland. Und jetzt habe ich mir auch gewünscht, dass es endlich wieder normal wird. Und dann hat Gott mir gezeigt an vielen Stellen, diese Welt ist doch gar nicht normal. Diese Welt ist eine gebrochene Welt. Das, was wir jetzt erleben, das ist doch immer schon die Wirklichkeit gewesen, dass da Mächte, Krankheitsmächte toben und politische Mächte und Gewalten. Und Jesus hat uns in der Bibel doch nie was anderes erzählt. Und mittendrin dieses kleine Schiff Gemeinde auf dem tosenden Ozean der Zeit. Wir leben in einer verrückten Welt. Wir leben in einer Welt, die Gott vom Horizont weggewischt hat, die von ihm nichts mehr wissen will. Und so fängt ja auch die Bibel an. Chaos überall, Finsternis auf dem Erdreich. Und da hinein spricht der Herr, es werde Licht. Und das hat er ja auch in unserem Leben getan. So fing ja auch unser eigenes Glaubensleben einmal an, dass Jesus da reingesprochen hat in die Finsternis deines Lebens, meines Lebens. Es werde Licht. Und so sind wir aus der Dunkelheit und Gebundenheit unserer Schuld und Sünde durchgebrochen zum Licht des Evangeliums, zum Glauben an unseren Herrn. Und Finsternis liegt über unserem Land. Und das, was wir als Christen für uns erfahren haben, das braucht unser Land, das braucht Europa, das braucht diese Welt, dass das Licht des Gotteswortes noch einmal in die Verdorbenheit und Sündhaftigkeit dieser Zeit und Welt fällt. Dafür müssen wir beten. Darum sollen wir Zeugnis geben, darum sollen wir leuchten als Licht, darum sollen wir Salz sein in dieser Zeit und Welt. So möchte Gott durch dich und mich seine Gemeinde bauen. So bringt Gott Licht in das Dunkel. So schenkt Gott Ordnung. Aber, und das lesen wir in der Schrift, wir wollen mal den ganz großen Bogen spannen. Diese Ordnung, die haben wir Menschen mit Füßen getreten. Da kam die Schlange und hat die Frau verführt und die Frau hat den Apfel genommen und davon gegessen und Gott hat Feindschaft gesetzt zwischen dem Menschen und der Schlange und zwischen dem Nachkommen der Schlange und dem Nachfolger der Frau. Und diese Schlange sollte diesem Nachfolger, diesem Sohn der Frau einmal in die Ferse stechen, aber er würde ihr den Kopf zertreten. Beim Thema Christenverfolgung geht es doch nicht zuerst um Blut und Tod, das ist die letzte Stufe. Beim Thema Christenverfolgung geht es darum, dass die Gemeinde aller Zeiten mitten hineingestellt ist in diesen Grundkonflikt. Zwischen den Zusagen Gottes auf das, was die Gemeinde setzt, das sind die Zusagen Gottes, und dem Feind, der gegen die Gemeinde tobt. Wenn wir Offenbarung 12 aufschlagen, dann sehen wir, wie die Gemeinde Licht ist. Da ist das Bild der Frau umgeben mit dem Glanz der Sonne und da ist der Drache, der gegen sie kämpft. Das ist die Feindschaft in dieser Welt zwischen der Gemeinde und dem Reich der Finsternis, zwischen Christus und der Welt. Manchmal fragen mich Leute, ja, ist das denn Christenverfolgung, was da in Bremen passiert mit dem Pfarrer Olaf Latzel, wenn der 2, 3 ungeschickte Worte sagt und dann sowas von in die Ecke gestellt wird von seiner Kirche und vor Gericht gezerrt wird und so weiter. Ist das denn Christenverfolgung? Und dann sage ich ja natürlich nicht, wenn man das mit Nordkorea vergleicht oder mit Saudi-Arabien. Aber wenn man versteht, dass es um einen Grundkonflikt geht, der diese ganze Welt durchzieht, dann ist das natürlich Teil dieser Bruchlinie, die in dieser Welt zu finden ist, zwischen denen, die zu Jesus Christus gehören und dieser Welt, die Gott und alles, was mit ihm zu tun hat, wegschieben will. Ein Grundkonflikt. Der Feind kämpft gegen die Gemeinde Jesu durch blutige Verfolgung, aber auch durch Verführung. Und das ist die Not in unserer Zeit hier in Deutschland. Aber jetzt ist Jesus in diese Welt gekommen. Jetzt bricht das Evangelium sich Bahn. Jetzt breitet es sich mehr und mehr aus. Aber desto mehr sich das Evangelium ausbreitet, desto stärker und vehementer wird ihm auch widersprochen. Die Gemeinde wird verführt, verwirrt und letztlich verfolgt. Davon berichten die großen prophetischen Bücher der Bibel. Daniel schreibt darüber von dem Gegensatz, dem Menschensohn, das Bild für Jesus und dem Tier, das Bild für den antichristlichen Staat. Johannes schaut in der Offenbarung den Gegensatz zwischen der Frau, ich habe es gerade gesagt, und dem Drachen, dem Tier, dem Staat. Niemals hat die Schrift uns ein Bild vor Augen gestellt, dass die Mächte und Gewalten dieser Zeit es gut mit der Gemeinde Jesu meinen. Die Gemeinde aller Zeiten ist und bleibt ein Fremdkörper, bis der Herr wiederkommt. Durch das ganze Alte Testament ist das die Geschichte von Gott, dem verworfenen König. Und dann geht es gerade so weiter im Neuen Testament. Das beginnt mit der großen Verheißung, dass der Retter, der verheißene Messias, dass der kommende König, der Heiland gekommen ist. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids. So fängt Matthäus sein Evangelium an. Und dann erklärt Matthäus die Abstammung dieses ewigen Königs. Du bist Sohn Davids. Dann berichtet Matthäus von der Proklamation des kommenden Königs. Das ist Johannes der Täufer. Bereitet dem Herrn den Weg. Dann beschreibt Matthäus die Einsetzung dieses Königs. Da ist die Stimme zu hören, dies ist mein lieber Sohn. Aber während das alles geschieht, berichtet Matthäus auch, wie dieser Konflikt weiter tobt und sich intensiviert, wie Herodes die Kinder in Bethlehem umbringt, wie der Satan versucht, Jesus in der Wüste vom Weg abzubringen. Dieser Konflikt hat nicht aufgehört. Es ist ein Konflikt, ich habe es ja schon gesagt, mit kosmischen Dimensionen. Offenbarung 12, da steht, es entbrannte ein Kampf im Himmel. Und doch baut Jesus sein Reich voller Souveränität in seiner verborgenen Machtfülle. Gegen alle Widerstände tritt er in sein Eigentum. Und obwohl ihn die Seinen nicht aufnahmen, predigt er unbeirrt weiter. Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann geschieht das Wunder, wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Mitten in diesem verdorbenen Geschlecht ruft Gott Einzelne in seine Familie. Und er ruft den Simon und er ruft den Andreas und dann ruft er Jakobus und Johannes und er zieht umher und er predigt und er lehrt und er heilt. Und dann erlässt er sein Gesetz, das Gesetz des Himmelreiches. Dazu geht Jesus auf den Berg und die Jünger, Jakobus und Simon, Andreas und die anderen und wir setzen uns dazu und dann hören wir miteinander, wie der Herr sagt, selig seid ihr. Selig seid ihr. Und was Jesus dann zu sagen hat, Das steht in einem absoluten Kontrast zu allem, was in dieser Welt angesagt ist. Was Jesus dann zu sagen hat, das zeigt die unglaubliche Macht und Kraft des Evangeliums. Jesus predigt und sagt, es gibt keine Not, es gibt keine Armut, kein Leid, keine Schuld, keinen Durst, keinen Hunger, es gibt kein Versagen, es gibt keine Sorge, keine Krankheit. Kurz, es gibt nichts, was ich, der ewige König, nicht wieder in Ordnung bringen könnte. Darum, selig seid ihr, wenn ich nur bei euch bin. Und das ist das Evangelium auch für uns, für dich heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Das gilt jetzt auch in unserem Leben. Unsere tiefste Nacht, unsere größte Schmach, unsere schrecklichste Sünde, die größte Verkrümmtheit unseres Lebens, was deine Not auch sei, da hinein will Jesus, weil er gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das, was wir schamvoll verstecken, wo keiner von wissen soll, da möchte Jesus hin und das möchte er in Ordnung bringen. Er sucht dich und mich und ruft uns zu, selig seid ihr, wenn ihr nur mich habt. Und dann berichtet Matthäus, dass diesem König alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und nun fängt dieser König an, mitten im Feindesland sein Kabinett zu bilden, sein Reich zu organisieren, seine Untertanen zu beauftragen. Und dazu sagt er zu denen, die da sitzen, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Jesus baut auch heute noch seine Gemeinde mitten in unserer Zeit und Welt. Und seine Gemeinde, die Gemeinde Jesu, ist eine Kontrastgesellschaft, ist die Gemeinschaft derer, die sich haben herausrufen lassen. Versteht ihr, das biblische Wort für Gemeinde, das ist Ekklesia. Und Ekklesia, das ist ein zusammengesetztes griechisches Wort. Ek heißt aus, heraus und Kaleo heißt rufen. Die Gemeinde ist also die Gemeinschaft derer, die sich Ekkaleo aus dieser Welt haben herausrufen lassen. Das ist Gemeinde. Und da sind doch Konflikte vorprogrammiert. Das müssen wir doch verstehen. Wenn wir jetzt nicht mehr mitmachen, wo alle mitmachen, wenn wir wirklich auf einem anderen Weg jetzt unterwegs sind, da sind doch Konflikte vorprogrammiert. Darin, in dieser Verfolgung der Gemeinde, in diesem Widerspruch der Welt, wird letztlich die ganze Verlorenheit der Welt noch einmal deutlich. Bei der Verlorenheit der Welt, da geht es doch nicht darum, dass diese oder jene Sünde im Leben ist, dass wir dies oder jenes falsch gemacht haben. Das gehört auch dazu. Aber das mit der Verlorenheit, das geht doch viel tiefer. Dass wir allesamt Sünder sind und des Ruhmes ermangeln, den wir bei Gott haben sollten. Wir haben die Herrlichkeit verloren. Wir haben alles verloren, sagt die Schrift. Verlorene Menschen. Mit anderen Worten, vor unserem Leben steht ein ganz großes Minus. So sieht das aus. Das ist die Situation. Verlorene Menschen. Wisst ihr, das habe ich, das habt ihr wahrscheinlich, das haben wir in der Tiefe noch gar nicht verstanden. Was unser Leben ohne Jesus ist, gar nichts. Verlorene Menschen im Elend dieser Welt. Wenn Jesus diese Jünger nicht auf den Berg heraufgerufen hätte, aus ihrem Leben herausgerufen hätte, dann wären sie doch immer noch in ihrem Elend. Wenn Jesus dich und mich nicht herausgerufen hätte, wo wäre ich heute mit meinem Leben? Wo wäre ich heute mit meinem Leben? Verlorene Menschen. Aber jetzt hat Jesus uns gerufen. Du hast doch diesen Ruf gehört. Sonst hör ihn heute Morgen. Er gilt auch dir. Jesus ruft dich wie einst den Lazarus. Komm heraus aus deinem toten Leben, aus den alten, verkrümmten Dingen, aus dem Dreck und der Dunkelheit. Komm heraus. Jesus sagt, komm zu mir, was deine Not auch sei. Komm zu mir mit deinen Sorgen und Fragen. Komm zu mir, ich will dich erquicken. Und dann dürfen wir Jesus aufnehmen, an seinen Namen glauben und dann fängt eine neue Geschichte an. Und jetzt hat Jesus uns herausgerufen aus dieser Welt. Jetzt hat Jesus uns herausgerufen aus Sünde und Schuld und Not. Jetzt ist vor unserem Leben durch sein Kreuz ein Plus. Und jetzt stellt er uns wieder hinein, mitten in die Welt. Da ist unser Platz. Aber jetzt als veränderte Menschen, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das ist unsere Platzanweisung, das ist unsere Berufung, in der Finsternis Salz und Licht zu sein. Und da sind Konflikte vorprogrammiert, auch für uns heute Morgen, auch da, wo Gott uns hingestellt hat, im Büro, am Arbeitsplatz, in der Familie. Lesen wir doch mal unseren Predigttext im Zusammenhang, die Verse 10 bis 13. Selig seid ihr, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werdet. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Jesus sagt diese große Verheißung mitten in der Beschreibung von dem Elend der Verfolgung. Wir stehen in großen zeitgeistlichen Auseinandersetzungen. Mitten da drin ist unsere Platzanweisung, Salz und Licht zu sein. Ich komme zum dritten Punkt. Kein Grund zur Resignation, weil Gott unser Leben als Christen nicht vergeblich sein lässt. Wir müssen das große Ganze in den Blick nehmen und indem wir das tun, erkennen wir, dass Gott auch durch die Schwierigkeiten hindurch mit seinem Heilsplan zum Ziel kommt, auch in unserem Leben. Ein dritter Gedanke, wir müssen auf der Hut sein. Es lauert Gefahr. Die Gefahr ist, dass wir vor dieser großen Berufung kneifen. Das kann ja sein, dass jetzt jemand denkt, Mensch, das ist mir alles zu schwierig, ich bin gar nicht so toll, ich schaffe das alles nicht. Und dann schweigen wir, reden nicht von unserem Glauben, verheimlichen die Hoffnung. Und dann sagt Jesus, wird das Salz kraftlos, salzlos, wirkungslos. Warum sollten wir kneifen? Weil wir vielleicht selber gar nicht glauben, dass wir etwas bewirken, weil wir uns überfordert fühlen, weil wir doch selbst so bedrückt sind, weil wir doch selbst so vieles nicht verstehen, weil uns doch selber auch diese Corona-Situation so zu schaffen macht. Wie soll ich denn da Salz sein? Wie kann ich denn da Licht sein? Und dann die ganze Bergpredigt. Wer kann das denn? Wer lebt denn so? Wer ist denn sanftmütig und barmherzig und vom Herzen demütig und reinen Herzens? Du etwa? Ich? Bin ich das denn? Das bin ich doch gar nicht. Und dann müssen wir verstehen, das war doch nur Jesus selber. Das ist doch Jesus selber. Der König selber, das ist er, der sanftmütige, barmherzige und reines Herzens ist. Das ist doch Jesus. Aber er war es für mich und für dich. Versteht ihr? Der Schlüssel ist Jesus. Es geht um Jesus. Dieser Wechsel muss immer wieder neu vonstatten gehen. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Jesus mit seinem Geist, mit seiner Fülle, mit seiner Kraft. Dieser Wechsel, dieser Austausch, den müssen wir immer wieder neu vollziehen. Wir haben das heute Morgen beim Brotbrechen getan. Meine Sünden nahm Jesus in seinem Tod auf sich. Und jetzt schenkt er mir mit sich Leben. Meine Sünde bewirkt Jesu Tod. Seine Gerechtigkeit erfüllt jetzt mich. Mit sich selbst schenkt Jesus mir alles. Gefährlich wird es, wenn wir das vergessen. Ich brauche diesen Jesus in mir. Luther hat das mal als den fröhlichen Tausch beschrieben. Jesus nimmt all den Dreck und meinen Schmutz und ich bekomme seine Gerechtigkeit und seine Herrlichkeit. Es lauert noch eine zweite Gefahr. Wir können uns auch selber überschätzen, das gibt es auch. Dann treten wir sozusagen die Flucht nach vorne an. Wir haben diese tolle Berufung, die Bergpredigt. Das ist jetzt unser Bauplan. Jetzt wollen wir was reißen in dieser Welt. Wir wollen die Armut halbieren. Zero Covid. Wir wollen das Klima retten. Wir schaffen das. Und dann versuchen wir, aus eigener Kraft Gutes zu tun. Was wollen wir aus eigener Kraft Gutes tun? Haben wir denn nicht verstanden, wer wir ohne Jesus sind? Mitten im Elend, mitten in der Verlorenheit dieser Welt. Wie kommt eine Kirche auf die Idee, Versprechungen machen zu können, die der König nie gegeben hat? Wie können wir versuchen zu segnen, was der Herr nicht segnet? Wisst ihr, was die Bibel für Bilder für uns gebraucht? Wir sind Bevollmächtigte. Wir sind Haushalter. Wir sind Sklaven, sagt die Bibel, Knechte, aber keine Herren. Herr ist nur einer, Kyrios Jesus. Herr ist Jesus, das ist das älteste kirchliche Bekenntnis. Gefahr lauert, wo wir das vergessen. Dass wir das vergessen können, das hat Jesus kommen sehen. Jesus hat gesagt, schon in der Bergpredigt gesagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern nur die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und dann veranschaulicht Jesus, was er meint mit diesem Bild vom Hausbau. Wer diese meine Rede hört und tut sie, der hat auf Fels gebaut. Und wenn der Wind kommt und der Platzregen fällt, dann zeigt sich, was das Fundament ist. Meine Sorge ist, dass in unserer Zeit viel auf Sand gebaut wird. Bist du Täter des Wortes? Hast du auf Fels gebaut? Vieles ist auf Sand gebaut. Davor müssen wir uns hüten. Und dann lauert noch eine Gefahr, dass wir uns vermischen. Das ist eine große Gefahr. Dann verlieren wir den Kontrast zur Welt. Aber das ist ja gerade unsere Berufung als Gemeinde, dass wir eine Kontrastgesellschaft sind, dass wir Herausgerufene sind, dass wir jetzt anders leben, dass wir jetzt Salz und Licht sind in einer korrupten und finsteren Welt. Wo die Gemeinde sich vermischt, wo wir uns als Christen vermischen, da verlieren wir alles. Das salzlose Salz, sagt Jesus, ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Davor müssen wir uns hüten. Und darum geht es Jesus mit diesem Predigttext, dass er uns an unsere Platzanweisung, an unsere Berufung erinnert. Wir sollen Salz und Licht sein, mitten in Korruption und Finsternis. Ist die Aufgabe nicht zu groß? Müssen wir da nicht resignieren? Nein. Denn es ist Gott, der das über uns ausspricht als Verheißung. Wir müssen uns nicht dazu machen, als ob wir das könnten, sondern Gott sagt es uns zu. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Jetzt müssen wir aber noch mal ganz persönlich und ehrlich miteinander reden. Wie sieht es denn jetzt wirklich bei uns aus? Wie sieht es denn jetzt wirklich aus? Bin ich denn im Reich Gottes zu etwas Nütze? Oder salze ich vielleicht gar nicht mehr? Wie sieht es denn bei dir jetzt wirklich aus? Steht es vielleicht so schlimm um uns, dass wir uns doch vermischt haben? Ja, vielleicht. Und was nun? Was tun, wenn es so ist? Und da spricht jetzt Jesus ganz persönlich zu uns. Und er erinnert uns ja heute Morgen an diese Berufung, Salz und Licht zu sein. Und da leuchtet für mich das ganz helle Evangelium auf. Weil Jesus ja immer jetzt zu uns spricht. Jesus redet ja mit uns, bevor es zu spät ist. Jesus ist ja nicht so wie jemand, der irgendwie jemand anderen beobachtet und sagt, naja, mal sehen, ob das gut geht oder aber nicht beim Einparken doch das andere Auto schrammt oder so. Jesus springt dazwischen und sagt, stopp, halt, kehrt um. Es ist noch nicht zu spät. Steht's um dich so schlimm? Hast du dich vermischt? Bist du gar nicht mehr so auf Kurs? Dann hör doch jetzt meine Worte. Kehr um, glaube an das Evangelium, das dich Gottlosen gerecht macht. Lass dich rausrufen aus den falschen Kompromissen. Es schleichen sich doch diese Dinge ein in unserem Leben. Lass dich herausrufen und ganz neu unter das Kommando Jesu rufen. Wisst ihr, was Salz ist? Ich liebe das Bild. Ich habe da mal drüber nachgedacht und ich kenne mich nicht so gut aus mit Chemie. Da habe ich meinen Schwager gefragt, der ist Chemielehrer. Der hat mir das so ein bisschen erklärt. Ich weiß nicht, ob ich es gut verstanden habe. Aber Salz ist Natriumchlorid. Jetzt sagst du, Sonntagmorgen, hör mir auf mit Chemie. Aber das ist interessant und wichtig. Wisst ihr, was das ist? Natriumchlorid, das ist eine Verbindung. Und bei dieser, oder damit es zu dieser Verbindung kommt, gibt Natrium ein Elektron ab und Chlor nimmt ein Elektron auf. Es kommt auf die Verbindung an. Was für ein Bild. Jesus, der ewige, heilige Herr, möchte sich mit uns brüchigen, sündigen Menschen verbinden. Und durch diese Verbindung entsteht Salz. Nur in der Verbindung mit Jesus. Auf die Verbindung kommt es an. Wir dürfen uns mit Jesus verbinden. Es ist noch nicht zu spät. Jesus ruft uns das heute zu. Aber jetzt muss auch Schluss sein mit der Vermischung. Der Teufel kämpft gegen die Gemeinde durch Verfolgung, durch Verführung, durch Verwirrung, auch in unserer Zeit, ganz reale Gefahren. Und dann verliert die Gemeinde die Salzkraft, wenn sie den Herrn aus dem Blick verliert. Davon müssen wir uns hüten. Kein Grund zur Resignation, das große Ganze, auf der Hut sein. Und jetzt, was nun? Was nun? Jesus kann Leben verändern. Jesus will unser Leben verändern und er möchte das Leben der Menschen um uns herum verändern. Um uns herum ist eine Welt in Sorge und Not, eine dunkle Welt, eine korrupte Welt, eine böse Welt. Und da hinein dürfen wir als Jesu Gemeinde Licht und Hoffnung bringen. Das ist unsere Berufung. Hoffnung, weil wir Hoffnung haben, weil der Herr regiert, weil es gut ausgehen wird, weil er mit seinem Heilsplan zum Ziel kommt, weil er Menschen aus Traurigkeit und Verzweiflung retten will, weil wir das erfahren haben, wollen wir anderen davon weitersagen. Davon reden wir, das bezeugen wir und indem wir das tun, sind wir Salz der Erde, Licht der Welt. Wir sind Boten der Hoffnung. Im Griechischen gibt es drei Worte im weitesten Sinne für Leben. Bios, Psyche und Zoe. Bios, das meint im Griechischen das biologische Leben, das rein physische Leben. So wie eine Kuh auf der Weide oder euer Hund zu Hause. Psyche, das ist unser seelisches Leben. Braucht man ja gar nicht zu übersetzen. Und Zoe, das ist das erfüllte Leben, das Leben im Überfluss, das Gott schenkt. In dieser Corona-Pandemie leben wir in einer Welt, die nur noch auf Bios konzentriert ist. Das nackte Überleben. Keiner fragt sich, was das mit Psyche macht, geschweige denn von Zoe, von vollumfänglichem Leben zu reden. Jesus schenkt uns Leben im Überfluss, ein gerütteltes, geschütteltes, überfließendes Maß. Und diese Lebensfreude, diese Lebenshoffnung, dieses Leben in Fülle, das Jesus uns gezeigt und geschenkt hat, dieses Leben brauchen die Menschen um uns her. Weil sie nur noch auf Bios konzentriert sind, haben wir ihnen etwas zu sagen, das sie sich selber gar nicht mehr sagen können. Da ist ein Herr, der hat alles in seiner Hand. Der hat dich lieb, der meint es gut mit dir und der hat Leben im Überfluss für dich. Das weiterzugeben ist unsere Berufung. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ich komme zum Schluss. Wenn wir unsere Berufung wirklich leben wollen, dann reicht es nicht, dass wir als Gemeinde uns treffen. Dann müssen wir natürlich auch da, wo Gott uns hingestellt hat, im Alltag unsere Lichter leuchten lassen. Jetzt gibt es ja noch den zweiten Teil des Bildes. Da stellen manche das Licht unter den Scheffel. Das ist dumm. Wir denken, so schützen wir das Licht, damit es nicht ausgeht, aber unterm Scheffel hat es keinen Sauerstoff und dann irgendwann erstickt die Flamme. Wir haben Angst, mit unserem Licht mitten in den Stürmen der Zeit zu stehen, aber Jesus sagt, gerade so wird das Licht angefacht. Seit 2000 Jahren leuchtet die Flamme des Evangeliums auf allen Kontinenten, in allen Gesellschaften, durch alle Zeitstürme, Kriege, Krankheitsnöte hindurch. Und jetzt ist es unsere Zeit. Und jetzt sind wir an der Reihe. Wir dürfen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Wir sollen es leuchten lassen vor den Menschen, damit sie erkennen, wer der himmlische Vater ist, auf den wir vertrauen. Das ist unsere Berufung. Jesus ist auch nicht im Himmel geblieben. Jesus kam als Licht in diese Welt. Weil er sein Licht in unser Leben gebracht hat, dürfen wir es jetzt auch weitergeben. Amen.